2.
Reflexe. In vergangenen Monaten haben wir unter dem Titel Denkstoffe wichtige Werke der Philosophie und Kulturtheorie seit 1945 zusammen mit Kennern der Materie neu gelesen und angeordnet. Hören Sie in unserer Sommerserie eine kompakte Wiederholung dieser Denkstoffe. Heute die traurigen Tropen von Claude Lévi-Strauss. Die Welt werde zu einer Monokultur, einer kulturellen Wüste, beklagte der berühmte Ethnologe Claude Lévi-Strauss darin bereits 1955. Kolonialismus und Globalisierung verdrängten alle anderen Lebensformen und Denkweisen. Das Buch war damals in seiner Unverblümtheit und formalen Unkonventionalität eine Provokation. Und es gibt bis heute zu denken. Kulturredaktor Sascha Renner hat sich mit dem Ethnologen Michael Oppitz unterhalten, einem der besten Kenner des Werks von Claude Lévi-Strauss.
Michael Oppitz, in unserer Serie der Denkstoffe geht es um Jahrhundertbücher, um sozial- und geisteswissenschaftliche Klassiker. Und als ich Sie für dieses Gespräch angefragt habe, sagten Sie spontan zu mit der Bemerkung, dieses Buch, Die traurigen Tropen, sei in der Tat ein Jahrhundertbuch. Warum ist es das Ihrer Ansicht nach? Was hat dieses Buch mit dem 20. Jahrhundert zu tun?
Das ist ein Jahrhundertbuch aus mehreren Gründen. Zunächst mal ist es ein Jahrhundertbuch, das zum Beispiel genau in der Mitte des 20. Jahrhunderts geschrieben wurde, das aber zum Teil erheblich weiter zurückgeht in die 10er, 20er Jahre, also in praktisch so bis in die Kindheit, Jugend des Autors, ohne in dem Sinne eine Biografie zu sein, sondern sozusagen ein Rückblick auf das intellektuelle Klima in Frankreich, ja, bis in die 20er, in seine Studienzeit hinein. Und es ist ein Jahrhundertbuch, weil es à la prima geschrieben wurde. Der hat 5 Monate daran geschrieben. Der hat also den Füllfederhalter nicht aus der Hand gelegt. Ja, der ist vielleicht hin und wieder mal an Bücherschrank gegangen und hat sich seine alten Aufzeichnungen herausgeholt. Und es gibt ja auch so einige Zitate von dem, was er 20 Jahre oder 17 Jahre oder 15 Jahre vorher geschrieben hatte, aber es nicht zur Veröffentlichung gebracht hatte. Das heißt, die Zeit des Schreibens selbst ist sehr kurz. 4-5 Monate. Die Zeit des Vorschreibens gewissermaßen ist sehr lang, geht 15 bis zu 20 Jahre zurück, trifft aber auch letzten Endes eine sozusagen prognostische Ader, weil es in seinen philosophischen und in seinen Weltbetrachtungsgedanken auch in die Zukunft weist, nämlich in eine unglückliche, in die wir hineingeraten werden. Ja? Das ganze Buch ist von einer Melancholie durchzogen, die ohnehin für jeden, der für die Melancholie empfänglich ist und für jeden, der empfänglich ist, sich Gedanken über seine Gegenwart zu machen, höchst passend in ihrem Tonlage ist.
Wie Sie sagen, hat Claude Lévi-Strauss lange zugewartet, bis er dieses Buch veröffentlicht hat. Die Beobachtungen, die dem Buch zugrunde liegen, fanden in den 1930er Jahren, 1935 bis 1939 vor allem statt. Warum hat denn der Autor so lange damit gewartet, bis er es gewagt hat, dieses Buch zu veröffentlichen?
Er hat, glaube ich, nicht gewartet. Das ist meine Ansicht. Er hat ja, richtig ist, er ist ja nach Südamerika als Professor gegangen, als einer, der mit am Aufbau der Universität von Sao Paulo mit französischen Gelehrten und so weiter mitwirken sollte. Und ursprünglich ging es ja gar nicht darum, dass er dort Ethnographie macht, sondern das ergab sich irgendwie für jemanden wie er, der eben ja gar kein Ethnologe, ausgebildeter Ethnologe war, sondern ein mehr oder minder ausgebildeter Philosoph, dass er in den Vororten von Sao Paulo auf Indianer stieß und dann sich mehr und mehr dazu entschloss, auch ins Landesinnere zu reisen. Und da hat er sich sozusagen autodidaktisch mit über die eigenen Füße sozusagen zu einem Ethnologen entwickelt. Zu einem, muss man sagen, mit enormem Pathos und ungeheurem Einsatz. Das Buch selbst wollte er eigentlich, soweit ich das richtig verstanden habe, nicht schreiben, sondern ist instigiert worden von diesem Verleger Mallory, der eine Reihe begonnen hatte. Und ich glaube nicht, dass das Buch so geschrieben worden wäre, wenn er nicht gefragt worden wäre. Das ist ein Punkt. Noch ein Punkt ist, dass Lévi-Strauss das Buch, wie eben gesagt, in großer Rasanz verfasst hat. Und zwar, weil er absolut frustriert war darüber, dass man ihn nach zwei Ansätzen am Collège de France aufgenommen zu werden, ihm die kalte Schulter gezeigt hat. Und da hat er gesagt, so, jetzt zeige ich es euch mal. Ja? Na, das Buch ist eine Abrechnung in der Art, wie es gemacht ist, an die Intelligenzia von Paris.
Hat das mit dieser unkonventionellen Mischung der Genres zu tun in diesem Buch? Das Buch ist eben kein rein wissenschaftliches, es ist eine Ethnographie, es geht aber weit darüber hinaus. Es hat Elemente eines Reiseberichts, es ist sehr selbstreflexiv und es ist ein literarisches Werk. Also auch vom Stil her unterscheidet es sich ganz deutlich vom Fachjargon jener Zeit.
Da haben Sie vollkommen recht. Es gibt kein zweites Buch ethnologischer Natur, das so ist wie dieses. Es mischt unendlich viele Genres, es mischt Orte und Regionen und Kulturen mit geradezu federleichtem Sprung ist man auf einmal von Burma in Südamerika und dann von irgendeinem Indianerdorf am Amazonas ist man in indischen Tempeln, ja. Es sind alles Orte, die er in der einen oder anderen Weise besucht hat. Und es sind außerordentlich stilistische Mischungen da. Cut-ups, ja, gibt es drin. Also, was weiß ich, ein Speisezettel von einem Schiff, ein Plakat, wo ein Friseur anpreist, was er kann. Ungeheure Merkwürdigkeiten, die uns natürlich auch ein bisschen an seine surrealistische Vergangenheit erinnern. Er war ja mit den Surrealisten zum Teil befreundet. Also, das war ein Mann, der ohnehin sozusagen vielseitig ist und nicht irgendwie ein kleiner, engstirniger Ethnologie-Professor, ja, wie wir sie heute ja in aller großen Menge kennen, ja.
Dann schlage ich vor, dass wir uns doch dieses Buch vorknöpfen, indem wir diese verschiedenen Genres, diese Lesarten näher betrachten. Mhm. Also das Buch als Reisebericht, dann als Ethnographie, dann auch als Selbstreflexion und schlussendlich als Literatur. Und beginnen wir doch vorne als Reisebericht. Welche Erfahrungen, welche Reisen liegen denn diesem Buch zugrunde?
Zunächst mal geht es eigentlich darum, seine Zeit in Brasilien zu beschreiben. Ja, nach Brasilien ist er gekommen, eben auf Einladung der Universität, um da mitzumachen bei dem Aufbau. Und dann hat er dort eigentlich zwei größere Expeditionen unternommen, 35 und 38, 39. Man wirft ihm ja heute immer wieder mal vor, gerade von so Schreibtischtötern da, er habe ja gar keine richtige Ethnographie betrieben. Lévi-Strauss ist immerhin 8 Monate rein im Feld gewesen. Ne? Und das ist schon erheblich mehr als sehr, sehr viele Leute, die mit ihrem Geplapper ihre Zeit strecken wollen, ja, jemals erreicht haben. Er hat sehr viele Artikel, detaillierte Artikel über Ethnographie Südamerikas gemacht. Und hat dann eben diese 3 Kapitel oder 4 Kapitel sind es, lange Kapitel in Tres Tropiques, wo er bei einzelnen, wie Monographien gewissermaßen, einzelne Gesellschaften vorgeführt hat.
Diesen ethnographischen Schilderungen voran gehen ja einige Kapitel, wo er seine Reise beschreibt, wie er von Frankreich nach Brasilien fährt. Und dieses Buch beginnt ja für einen Reisebericht auch mit einem sehr bemerkenswerten Satz. Ja. Und ich schlage vor, dass wir uns nun die Eröffnung des Buches kurz anhören.
Ich verabscheue Reisen und Forschungsreisende. Trotzdem stehe ich im Begriff, über meine Expeditionen zu berichten. Doch wie lange hat es gedauert, bis ich mich dazu entschloss? 15 Jahre sind vergangen, seit ich Brasilien zum letzten Mal verließ, und in all diesen Jahren habe ich oft den Plan gefasst, dieses Buch zu schreiben. Aber jedes Mal hat mich ein Gefühl der Scham oder des Überdrusses davon abgehalten. Soll man etwa des Langen und Breiten die vielen kleinen Belanglosigkeiten und unbedeutenden Ereignisse erzählen? Für das Abenteuer gibt es im Beruf des Ethnologen keinen Platz. Es ist für ihn nichts weiter als ein Zwang, dem er sich unterwerfen muss. Es beeinträchtigt seine Arbeit durch das Ungemach verlorener Wochen oder Monate, durch Hunger, Müdigkeit, manchmal auch Krankheit. Dass es so vieler Mühen, so viel vergeblichen Aufwands bedarf, um dem Gegenstand unserer Untersuchungen nahe zu kommen, wertet diese eher negative Seite unseres Berufs keineswegs auf. Die Wahrheiten, nach denen wir in so weiter Ferne suchen, haben nur dann einen Wert, wenn sie von dieser Schlacke befreit sind.
Michael Oppitz, dieser bemerkenswerte erste Satz: Ich verabscheue Reisen und Forschungsreisende. Welche Haltung kommt darin zum Vorschein?
Also zunächst muss ich sagen, das Buch ist recht gut übersetzt. Der Anfang ist daneben. Der müsste so übersetzt werden: Ich hasse das Reisen und die Explorateure. Punkt. Paff, da explodiert was, ja? Forschungsreisen. Der meint auch nicht Forschungsreisen, sondern der meint eben diese Leute, die wir ja dann später in den 60er und 70er Jahren in zunehmendem Maße all überall in den Volkshochschulen und in überall in diesen großen Sälen gehört haben, die irgendwo ein bisschen durch die Kälte und die Wärme und die Wüste und die Berge gezogen sind, ihre Dias gemacht haben und dann glauben, sie seien dort als Erste gewesen. Gegen die Leute tritt er an. Das sind keine Forschungsreisen, sondern das sind diese selbst aufgeblähten Explorateure, ne?
Also eine Zeitkritik einerseits, die Claude Lévi-Strauss hier formuliert, auch eine Positionierung als Ethnograf in diesem Feld, das sich mit dem Fremden beschäftigen. Wenden wir uns doch nun den Ethnografien etwas näher zu. Es gibt 4 Kapitel in diesem Buch. In jedem betrachtet Claude Lévi-Strauss eine Ethnie, ein Volk näher, das er auf diesen Reisen antrifft, im Mato Grosso, auf diesem Hochplateau. Das sind die Kaduveo, die Bororo, die Nambikwara und die Tupikawahib. Ja. Und hören wir uns auch hier eine kurze Passage an die wir dann anknüpfen können.
Ich befinde mich inmitten einer Lichtung, die auf der einen Seite vom Fluss, auf den 3 anderen von Waldstücken begrenzt ist, in denen sich die Gärten verbergen und zwischen deren Baumstämmen im Hintergrund steile Anhöhen aus rotem Sandstein zu erkennen sind. Ringsherum stehen Hütten, genau 26, die der meinen aus Haar gleichen und in einem Kreis angeordnet sind. In der Mitte erhebt sich eine etwa 20 Meter lange und 8 Meter breite Hütte, die also sehr viel größer ist als die anderen. Es ist der Baite Manageo, das Männerhaus, in dem die Junggesellen schlafen und die männliche Bevölkerung den Tag verbringt, wenn sie nicht mit Fischen, Jagen oder öffentlichen Zeremonien auf der Tanzfläche beschäftigt ist. Diese Tanzfläche ist ein ovaler, von Pfählen eingegrenzter Platz auf der westlichen Seite des Männerhauses. Den Frauen ist es strengstens untersagt, das Männerhaus zu betreten. Ihnen gehören die Häuser an der Peripherie, und ihre Ehemänner gehen mehrmals am Tag zwischen ihrem Club und dem ehelichen Domizil hin und her, wobei sie den Pfad benutzen, der quer durch das Gestrüpp der Lichtung führt und sie miteinander verbindet. Von einem Baum oder einem Dach aus gesehen ähnelt das Bororo-Dorf einem Wagenrad, bei dem die Familienhütten den Kreisbogen, die Pfade die Speichen und das Männerhaus die Narbe bilden.
Michael Oppitz, ja. Claude Lévi-Strauss nimmt hier eine Beschreibung dieser Dorfstruktur vor. Was hat es damit auf sich? Welches Denken zeigt sich dahinter?
Diese Begegnung mit dem Dorf ist in Nuze der Ursprung oder sozusagen der Übersprung von seinem bisherigen Denken auf ein strukturales Denken. Das 1936 hat er diesen ersten Text geschrieben.
Claude Lévi-Strauss gilt ja als ein Begründer und ein ganz wichtiger Vertreter, Theoretiker des Strukturalismus, und Sie sagen, dass sich dieses Denken hier zum ersten Mal manifestiert, ja, in Form einer Beschreibung.
Und zwar nicht entwickelt aus dem Kopf, sondern entwickelt aus der Anschauung. Das ist ein ganz wesentliches Moment. Er sieht das Dorf und er sieht das Dorf natürlich von der Erde aus. betrachtet es aber und beschreibt es aber, als sei er im Hubschrauber von oben. Ja? Und er zeigt, dass dieses Dorf im Modell ein Typos repräsentierend, dem er eben bei den Bororo begegnet ist, das aber bei zahlreichen Völkern Südamerikas eine elementare Rolle spielt. Das Rund des Dorfes ist sozusagen aus dem Dschungel herausgeschnitten und die Kreisform ist folgender Art, dass an den Rändern die Häuser der Frauen stehen und im Zentrum das Haus der Männer. Und die Männer leben matrilokal bei den Frauen. Dann ist das Dorf gezweiteilt, in zweifacher Weise gezweiteilt. Einmal, dass die Seite des einen Clans und auf der anderen Seite des anderen Hauptclans. Zum anderen aber eine Zweiteilung entlang des Flusses, Fluss auf und Fluss ab. Diese Art der Aufteilung in sich selber ist natürlich sehr attraktiv und hat ihn sozusagen ihm unmittelbar einen soziologischen Blitz in den Kopf geschossen, ja? Und bei näherer Betrachtung hat er aber dann eben außerdem festgestellt, dass diese scheinbare demokratische Zweiteilung des Dorfes eine Dreiteilung verbirgt, die hierarchisch ist und gewissermaßen eine Augenwischerei. Das reale Dorf, wie man es so sieht, ist eine Augenwischerei für eine gesellschaftliche Ungerechtigkeit, die in der Dreiteilung ist, dass nämlich Personen einer oberen Gruppe immer Personen einer oberen Gruppe, die einer mittleren immer die einer mittleren und die der unteren Gruppe einer und die untere Gruppe heiraten dürfen. Ja? Es gibt keine einzige Beschreibung von Lévi-Strauss, die ihn immer wieder so fasziniert hat, wie sein allererster Aufsatz über die Struktur des Bororo-Dorfes. Und Lévi-Strauss ist komplett nicht zu verstehen, wenn man nicht davon ausgeht, dass die Beobachtung, das Gesehene, jeder Start für Reflexion, Überlegung, Abstraktion gewesen ist.
Michael Opitz, wir unterhalten uns in dieser Sendung hier auf DRS2 in der Serie Denkstoffe über die traurigen Tropen von Claude Lévi-Strauss. Wir haben das Buch nun betrachtet als Reisebericht, wir haben über die Ethnographie gesprochen. Kommen wir nun zu einer dritten Lesart und das ist diese sehr hinterfragende Selbstreflexive. Das Buch ist ja ein philosophisches Nachdenken über die Welt, über die Veränderungen durch Kolonialisierung, durch Globalisierung. Hören wir uns auch hier eine kurze Passage aus dem Buch an.
Nie wieder werden uns die Reisen, Zaubertruhen voll traumhafter Versprechen, ihre Schätze unberührt enthüllen. Eine wuchernde, überreizte Zivilisation stört für immer die Stille der Meere. Eine Gärung von zweifelhaftem Geruch verdirbt die Düfte der Tropen und die Frische der Lebewesen, tötet unsere Wünsche und verurteilt uns dazu, halb verfaulte Erinnerungen zu sammeln. Und so verstehe ich die Leidenschaft für Reiseberichte, ihre Verrücktheit und ihren Betrug. Sie geben uns die Illusion von etwas, das nicht mehr existiert und doch existieren müsste, damit wir der erdrückenden Gewissheit entrinnen, dass 20.000 Jahre Geschichte verspielt sind. Heute findet sich die Menschheit mit der Monokultur ab. Sie schickt sich an, die Zivilisation in Massen zu erzeugen, wie Zuckerrüben. Und bald werden diese auch ihre einzige Nahrung sein.
Michael Opitz, hier sind wir bei der Kernbotschaft dieses Buches. Welche Haltung vertritt Claude Lévi-Strauss hier? Aufgrund welcher Tatsachen fußt diese Klage, die er hier formuliert?
Zunächst einmal natürlich der gesamte zivilisatorische Prozess, den der Westen mit absoluter Selbstverständlichkeit und mit gewissermaßen kulturellem Panzerrollen, ja, über die ganze Welt gezogen hat, ist in seinen Augen und natürlich auch für jeden, der ein Verständnis für andere Kulturen und andere Zeiten hat, ein schrecklicher Vorgang, ja. Ne? Der zivilisatorische Prozess ist ein Prozess der Zerstörung, der Vernichtung von Qualität, von Andersartigkeit, von Schwächerem vor allen Dingen. Ja, es geht ja darum, was haben die Menschen in ihrer sozusagen zivilisatorischen Fantasie im Laufe der Jahrtausende geschaffen. Und er sagt ja, die große Zeit war das Neolithikum. Da sind die wichtigsten Dinge passiert und alles, was später passierte, alle Entwicklungen, alle Fortschritte sind im Grunde genommen Rückschritte. Das kann man auch ein bisschen anders sehen, aber entscheidend ist ja, er sieht es so und unter dem Gesichtspunkt der Entwicklung des 20. Jahrhunderts muss man doch sagen, dass einige Dinge geradezu prophetischen Charakter angenommen haben. Also zum Beispiel die Entwicklung zur Einheitskultur. Wir nennen das heute Globalisierung. Dass man überall die gleichen Produkte, die gleichen Dinge vorgesetzt bekommt, die dann auch zu einer ähnlichen Art der geistigen Auseinandersetzung führen. Das hat er vorhergesehen in diesem Buch. Und darüber reflektiert er. Ne? Diese Vielfalt in sich selber ist ein Wunder. Und wenn man sieht, wie dieses Wunder sozusagen zerstört wird, dann gibt es nur letzten Endes die Trauer, die übrig bleibt. Und das ist der Titel des Buches. Die Welt ist traurig, weil sie alles, was Wunderbares geschaffen worden ist, die Werke, die Gedankengebäude, immer auch auf ganz kleinem Niveau bei diesen kleinen schriftlosen Völkern zerstört worden ist.
Michael Lobe, Sie haben selber solche Schätze gesammelt. Sie haben beispielsweise den Mythenschatz einer Kultur umfassend zusammengetragen.
Da habe ich 20.000 Verse zusammengetragen. Das ist so viel wie die Ilias und die Odyssee zusammen. Das haben die Leute im Kopf. Und das, was sie im Kopf haben, tragen sie in Heilungsseancen in 2, 3 oder 4 Nächten vor. Tolle Geschichten, mörderische Geschichten. Ja, Ursprungsgeschichten. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Jedo Jedo Jalae Ramapuranzane. So ähnlich klingt das. So geht das also 18 bis 20.000 Verse. Und das ist jeweils eine Zeile nur. Ne?
Ja. 18 bis 20.000 Verse, eine kleine Kultur, ein Dorf im Himalaya. Das gibt uns eine Idee des Reichtums dieser Kulturen, deren Verschwinden Claude Lévi-Strauss in den traurigen Tropen beklagt. Kommen wir zum Schluss dieses Gesprächs noch auf eine weitere Dimension des Buchs Traurige Tropen zu sprechen, nämlich die literarische. Ja. Das Buch weist sehr poetische Passagen auf und wir hören uns hier eine an, wo Claude Lévi-Strauss einen Sonnenuntergang beschreibt, den er erlebt hat auf der Überfahrt von Europa nach Südamerika.
Genau um 17.45 Uhr begann die erste Phase. Die Sonne stand schon tief, berührte aber noch nicht den Horizont. In dem Augenblick, da sie unter dem Wolkengebäude hervorkam, schien sie aufzuplatzen wie ein Eigelb und alle Formen, an denen sie noch festhing, mit Licht zu verschmieren. Dieser Erguss von Helligkeit wurde bald zu einem Rückzug. Die nähere Umgebung verlor ihren Glanz. Und in dieser nun fernen Leere sah man zwischen der oberen Linie des Ozeans und der unteren Linie der Wolken ein Kettengebirge aus Dämpfen, das vor kurzem noch blendend hell und nicht zu erkennen war, jetzt aber scharf und dunkel hervortrat. Gleichzeitig nahm es, das zu Beginn flach war, Volumen an. Alle diese kompakten und schwarzen kleinen Dinge gingen spazieren, schlenderten träge durch einen großen, rotglühenden Fleck, der die Phase der Farben einleitend langsam vom Horizont zum Himmel aufstieg. Nach und nach traten die weitläufigen Konstruktionen des Abends den Rückzug an. Die dicke Masse, die den ganzen Tag über am westlichen Himmel gestanden hatte, schien nun ausgewalzt zu sein wie Blech. Von hinten angestrahlt von einem erst goldenen, dann zinnober, dann kirschroten Feuer. Und schon schmolz, ätzte und zerstob dieses Feuer in einem Wirbel von Teilchen, gedrechselte Wolken, die sich langsam verflüchtigten.
Dies also ein Ausschnitt aus der Beschreibung eines Sonnenuntergangs, die sich über 8 Seiten erstreckt. Und hier kommt die Sprachgewalt dieses Autors, glaube ich, sehr gut zum Ausdruck. Michael Opitz, mit welcher Darstellungsform haben wir es denn eigentlich hier zu tun in diesem Buch?
Ja, wir haben es hier zu tun mit einer ganzen Skala von verschiedenartigen Darstellungsweisen und Klangstilen. Das sind unendlich viele extrem genaue Beobachtungen der Natur, der Veränderung von Tageszeiten und so weiter und so fort. Dann gibt es sehr wunderbare Porträts von Personen, extrem amüsante Sachen, wie zum Beispiel der Bart von Dumas, ja, einem Lehrer in Paris, oder die Beschreibung, wie ein eingeborenes Mädchen mit einem Kapuzineraffen auf dem Kopf balanciert. Dann haben wir sozusagen die großen Weltbetrachtungen, die großen philosophischen Würfe, die beschrieben und auch zum Teil verworfen werden, oder Rousseau, dem er sich verpflichtet fühlt, den er seinen Bruder nennt. Ja, dann sehr viel poetische kleine Bilder, ja, das Gespräch mit seiner Katze am Ende des Buches, so endet es ja. Unendlich viele Sachen dieser Art. Das Ganze ist ein einzigartiges literarisches Gebilde, ein Multigenre-Genre, ja? Ein Monolith, den, das sage ich nochmal, es noch kein zweites Mal gegeben hat. Ja? Und so sehe ich die Ethnologie letzten Endes als eine in alle Richtungen hin offene, aber ästhetische Dokumentararbeit. Ja?
Michael Opitz, Sie haben Claude Lévi-Strauss nicht nur persönlich gekannt, Sie sind sein wichtigster Interpret. Wie haben Sie ihn erlebt? Welche Natur waren Ihre Begegnungen?
Aufgrund der Begegnungen kann ich nur Folgendes sagen. Ich habe in meinem Leben vielleicht bin drei bedeutenden Menschen begegnet. Zwei waren Ethnologen. Der andere war Evans Pritchard und ein Künstler namens Marcel Brotas, in denen ich ein Leuchten des Charakters gespürt habe. Und dieses Leuchten lässt sich charakterisieren dadurch, dass allen dreien eine auratische Kraft sozusagen inne war, in der ich eine Mischung aus allseitiger Genialität mit großer Bescheidenheit und geradezu buddhistischem Lächeln erkannt habe. Ja? Bei Lévi-Strauss speziell hat mich seine Großzügigkeit angezogen, seine stete Bereitschaft, behilflich zu sein, und eine Person, die letzten Endes bereit war, trotz der scharfsinnigsten und kritischsten Art alles gelten zu lassen. Weil er auch weiß, etwas anderes bleibt uns eh nicht übrig.
Michael Opitz, wir haben dieses Buch Die traurigen Tropen in großen Schritten durchmessen. Ich glaube, man kann es jedem zur Lektüre empfehlen. Es ist ein zugängliches Buch, ein komplexes, aber auch ein sehr flüssig geschriebenes, lesenswertes.
Das ist es, weil es letzten Endes, wie Marcel Proust, darauf sind wir jetzt auch nicht eingegangen. Marcel Proust und Lévi-Strauss haben enorm viel Ähnlichkeit. Und was sie am allerähnlichsten macht, ist, dass man immer wieder neue Dinge entdeckt, indem man auf die detaillierten Beschreibungen achtet. Und deswegen sind die traurigen Tropen eben ein großes Buch, ein Buch, das sich immer wieder zu lesen lohnt.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter drs2.ch.